In der neuen Folge von Der Audiobeweis spreche ich mit Andi Herzog und Martin Konrad über die geschaffte Qualifikation des österreichischen Nationalteams für die Fußball-Weltmeisterschaft. Dazu ist der Nationalteamtrainer des Kosovo, Franco Foda, zugeschaltet. Wir sprechen mit ihm über die anstehenden Playoffs und die mögliche Qualifikation zur WM.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 268.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria. Es ist geschafft, das österreichische Nationalteam hat sich seit etwas mehr als 28 Jahren wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Gratulation natürlich an die Mannschaft von Ralf Rangnick. Es gibt einiges zu besprechen. Wir werden das Ganze heute versuchen aufzuarbeiten und tun das an dieser Stelle mit dem ehemaligen WM-Teilnehmer und Sky-Experten Andi Herzog. Servus, Andi.
Hallo, servus.
Und meinem geschätzten Kollegen Martin Konrad. Servus.
Hallo, Otto. Ich wollte nur gleich sagen, es ist irgendwie nicht passend. Wir sind alle in Schwarz angezogen, gell?
bei mir, ja, hat es einen Grund. Aber jetzt nicht wegen einem Begriffnis, sondern macht schon lang schwarz,
ja.
Nicht sicht mal.
Bist du ja topfit?
Ja, ich wollte gerade sagen. Ich habe darunter weißes Leiberl an und das war zu weiß halt. Soll ich mir ja nicht tragen im Fernsehen.
Gute Erklärung. Aber Andi, wir alle wissen, du bist fit und gehst immer wieder laufen. Sehen wir auch immer wieder auf Social Media.
Immer wieder, ja. Einmal im halben Jahr.
Mhm. Ja, von dem her. Gleich einmal an dich die erste Frage. Wo hast du gestern das Spiel verfolgt? Und vor allem, wie hast du dann dieses 1:1 am Ende gefeiert? Wie lange ist es noch geworden?
Nein, ich war im Stadion mit ein paar ehemaligen Kollegen, sind wir halt vor dem Spiel und auch nach dem Spiel dann noch zusammengesessen. Vor dem Spiel jetzt nicht, dass es eine riesen Anspannung war, aber ich habe eigentlich schon geglaubt, dass wir das ein bisschen souveräner schaffen. Und dann nach dem Spiel war natürlich die Erleichterung riesengroß. Die Freude war riesengroß. Erste Halbzeit war ja nicht so berauschend. Da war es eigentlich eine ganz komische Situation auch im Stadion. Man hat gewusst, die Bosnier können richtig gut verteidigen, waren gut eingestellt. Dann kommen sie mit der ersten Situation gleich zum Führungstreffer und da hat man schon gesehen, dass in so einem Entscheidungsspiel, wenn es da dann in den Rückstand gerät, dass es nicht leicht ist, gleich wegzustecken. Da hat die Mannschaft auch ein bisschen Probleme gehabt. Was für mich auch für die Stimmung in der ersten Halbzeit oder für das Spiel ganz, ganz komisch war, wie auf einmal der Savitzer links im Ball gekriegt hat, rennt 30, 40 Meter über den linken Flügel und auf einmal pfeifen wir 20.000 bosnische Fans aus. Und da habe ich mir gedacht, ui, das ist so von der Stimmung her, muss man sagen, die österreichischen Fans waren gut, aber die bosnischen Fans waren ja, wie viel waren 20, 25.000 sicher.
15 bis 20.000.
Also das war richtig eine Situation, wo ich mir gedacht habe, das wird nicht leicht, weil so einen absoluten Heimvorteil haben wir nicht, weil die bosnischen Fans auch einen riesen Wirbel gemacht haben. Und Ende gut, alles gut, das ist einmal das Entscheidende. Und ist ja nicht, man sieht jetzt die ganzen Reaktionen, wie die überschwängliche Freude beim Spieler, beim Staff, bei allem und natürlich auch bei den österreichischen Fans, weil seit 1998 wieder einmal zu qualifizieren, das ist schon absolut cool.
Absolut. Und Sergej Barbares, der Nationalteamtrainer von Bosnien-Herzegowina, hat es ja angekündigt, also das Stadion wird zur Hälfte dann den Auswärtsfans gehören.
Hätte ich nicht geglaubt, muss ich ehrlich sagen. Man weiß ja, dass die heißblütig sind und alles, aber das ist halt, es war nicht gut im Endeffekt für unsere Mannschaft. Ne? Weil du hast von Beginn an.
Ja, mit dem 0:1 dann.
Ne? Naja, aber von Beginn an war jetzt auch nicht so, wo du gesagt hast, okay, es ist ein Entscheidungsspiel, es ist für uns der absolute Heimvorteil. Das Gefühl habe ich auf der Tribüne nicht gehabt und ich glaube, die Spieler eben am Anfang auch nicht. Und gerade nach dem 0:1, wenn du das dann brauchst, weißt du, okay, ist ein bisschen ein Schock und dann muss das Stadion voll hinter dir stehen. Das war ziemlich ausgeglichen, gestern dank der bosnischen Fans.
Also, Andi war im Stadion, Martin, du auch im Stadion dabei oder eher ruhig zu Hause?
Dem war jetzt kalt.
Ja,
erst zu ausgehen.
Genau.
Na, Verpflichtungen.
Kalt war schon, oder?
Das war schon kalt. Ich wäre
ein bisschen Na, vom Schreien her, vom Jubel.
Mit Gregoritsch, Papa, bin kurz hin.
Also, der ist vor dir gesessen, oder?
Ja, ganz vor uns. Und wir haben schon in der Halbzeit gesagt, na, jetzt muss eigentlich der Michi Gregoritsch bald reinkommen, weil wir im Strafraum mehr Präsenz brauchen. Dann ist er reinkommen, dann schießt er halt das Tor letzten Jahrzehnte. Also, das wird ihm ja ewig bleiben. Und die Mama ist vor uns gesessen, der Vater ist vor uns gesessen und das war natürlich dann schon ein richtig cooles Erlebnis, dass dann gerade der Spieler, wo der Vater vor uns sitzt, das entscheidende Tor schießt, uns nach Ewigkeiten wieder zu einer WM bringt. Und der Werner, der Papa Gregoritsch, war zwei Minuten später, nachdem er zuerst einmal gefeiert hat, wo man glaubt, er hat jetzt explodiert, Stadion, war auf einmal weg. 3 Minuten später ist er gekommen mit einem Tablett mit 10 Bier drauf und hat gesagt, Burschen, das müssen wir feiern. Haben wir gesagt, das ist ja noch nicht einmal vorbei, aber da sieht man halt schon was. Klar, die Spieler sind am Spielfeld, reagieren sie auch. Der Trainer ist auch ein nervenaufreibender Job und ich glaube, für die Eltern ist das noch einmal umso ärger, wenn es dann so ausgeht. Und wir sitzen gerade dahinter, die ehemaligen Nationalspieler. Das war eigentlich für mich das Highlight des Abends. Außer, dass wir uns qualifiziert haben, das war noch viel schöner.
Wunderschöne Geschichte. Wer war noch, weil du gesagt hast, die ehemaligen
Peter Adler, Heimer Pfeifenberger, Andi Ogris, Martin Heden, Schelle Brilasnik. Ja, es waren eigentlich, Peter Backold war, ich hätte eigentlich mehr erwartet. Mhm. War eigentlich schon so um die 10 Spieler werden es gewesen sein, aber es ist halt immer lustig, wenn man uns trifft. Und umso schöner ist, wenn man natürlich auch über einen Erfolg reden kann.
Muss man natürlich dazu sagen, es dürfen nur jene kommen, die mehr als 50 Einsätze in der Nationalmannschaft haben. Ich
meine, geht so dramatisch knapp aus?
Gibt's, ja.
Ah, da muss ich noch über 103, vielleicht kriege ich 2 Quarten. Kann ich das nächste Mal mitnehmen? Nimm ich die mit. Bleibst nicht mehr am Sofa daheim sitzen. Bei Wind und Wetter.
Ja, das wäre super gewesen. Nein, also jedenfalls, hab's gemütlich verfolgt. Und
gemütlich, also du warst immer entspannt. Du hast immer gewusst, das geht sich aus wie das
Österreich. Nein, weil ich gewusst habe, im schlimmsten Fall gibt es nur Playoff.
Ah ja.
Könnte man sagen,
16,
ja. Nein, aber man, 16 muss, man braucht nicht sagen, also jetzt Playoff, das wünscht man niemanden, weil von 16 nur 4 übrig bleiben. Also es war, Andi hat es jetzt eh gesagt, Ende gut, alles gut. Am Ende steht dort, wer dabei ist und wer nicht dabei ist oder wer vielleicht noch dabei sein kann übers Playoff. Und dann fragt ja niemand, wie es passiert ist, dass es eine mühsame Angelegenheit war, das haben alle gesehen vor dem TV oder eben auch im Stadion. Und ich würde mal sagen, ich bin deshalb auch entspannt gewesen, weil man schon gemerkt hat, dass der Versuch da war. Ne? Es hätte natürlich auch schief gehen können, dass der Ball nie reingeht, aber man hat irgendwie gemerkt, das könnte passieren. Aber natürlich, dass es passiert, davon hat man nicht sagen können, das muss unbedingt so sein. Und ich meine, eins muss man auch sagen, es hätte ja unmittelbar nach der Pause 2:0 für Bosnien stehen können, weil eigentlich war das, abgesehen von dem nicht gegebenen Tor und dem dem Schuss vom Seiwald, war das eigentlich die zweite große Möglichkeit, also zwei Möglichkeiten Österreich und zwei Bosnien, nämlich als 1:0 und dann die Chance aufs 2:0. Und
durch Haris Tabakovic, glaube ich, meinst du, war, wo der Ball noch abgefangen
wurde. Wo dann so kurz den Ball berührt hat und dann halt der Tabakovic irgendwie überrascht war, aber wenn es da 2:0 steht.
Da wird es noch schwerer.
Also dann weiß ich nicht, ob es dann auch mental noch in der Lage ist, weil ja, das muss man wirklich sagen, Österreich hat ja in diesem Spiel eigentlich nur verlieren können. Ne? Ist Gruppentabellen Führer, du hast irgendwie die gesamte Qualifikation, bist du vorangegangen und am letzten Spieltag, im letzten Spiel kannst du eigentlich nur verlieren, weil selbst der Unentschieden reicht. Ja, ne? Also, dass für die Bosnier mehr sozusagen, dass die mehr gewinnen konnten, war für mich irgendwie klar, dass es für die österreichischen Spieler mental sicherlich eine anstrengende Nummer war.
Und das hast du auch gesehen, vor allem nach dem 0-1 und das ist ja immer, man sagt, man klar mit Leidenschaft spielen, aber du hast dann schon ein bisschen ein Knackwatschen, bist 1-0 in Rückstand und denkst, das Spiel müssen wir jetzt noch drehen. Dann werden die Beine schon bei einem oder anderen Spieler ein bisschen schwerer, weil's halt die schwierige Situation ist. Und dann hast du auf einmal gesehen, nach dem Ausgleich, wie es dann wieder leidenschaftlich kämpft, haben der Savitzer, der eigentlich nach der dritten Wechselphase da mal ein bisschen Glück gehabt, weil der Schöpf ist reinkommen und eine Minute später ist der Savitzer fuhren fast mit einem Krampf gegangen, weil man dachte, wo haben wir den jetzt austauschen müssen? Das war schon relativ zeitig und es wäre kein Wechsel mehr möglich gewesen.
Genau.
Wie dann aber Savitzer, Baumgartner, Romano Schmidt fuhren wieder, sie in jeden langen Ball reingehauen haben, dass die aus der Ecken gar nicht mehr rauskommen und bei einem Einwurf zugestellt. Da hat man dann wieder gesehen, okay, jetzt haben sie wieder Oberhand, weil wir sind momentan die Mannschaft, die sich qualifiziert hat, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Und dann ist es diese sogenannte zweite Luft, wo der Toni Pfeffer gesagt hat, jetzt bei mir nicht gehen, weil ich nicht einmal die erste gehabt, weil ich zu viel Rennen habe können. Aber das ist halt die mentale Geschichte bei so einem Spiel. Und je besser du bist, umso weniger fällt das auf. Aber die Mannschaft war halt jetzt gestern von der spielerischen Leistung nicht so, dann mit dem Rückstand. Und dass das dann im Endeffekt doch in diese positive Richtung lenken kannst, das macht es umso schöner und das haben sie sich ja verdient, weil, wie gesagt, die letzten 20 Minuten haben sie sich in alles reingehauen, was noch
möglich war. Ich finde, das war die beste Phase der österreichischen Nationalmannschaft, war nach dem 1:1, weil Bosnien hat keine einzige gefährliche Aktion mehr gehabt und ich finde das, da bin ich ganz bei dir, da hat man gemerkt, wie dann wieder quasi das Selbstvertrauen auch da war und das, ich will nicht sagen, das spielerische Leichte, das war es nicht, aber diese Einstellung, jetzt sind wir wieder Österreich und wir können dort anschließen, wo wir vielleicht auch schon zwischendurch gespielt haben in den letzten Jahren. Also das war eigentlich sehr, sehr interessant zu sehen mit dem 1:1, was sich da gelöst hat. Ne?
Na, das war das für mich das Entscheidende, weil normal sagst du, okay, jetzt steht es 1:1, jetzt werden die Posen ja alles nach vorne werfen und das kann vielleicht der
wollten
eine oder
sie,
andere.
Wollten sie.
Wollten sie, aber haben es nicht können, weil wir eben dann vorne wieder das gleich alles im Großen und Ganzen im Keim erstickt haben und das war glaube ich ganz wichtig, weil sonst hätte es nochmal eng werden können die letzten paar Minuten.
Aber jetzt schon über die Stimmung im Stadion gesprochen haben, zur Halbzeit, wie hast du das Ganze wahrgenommen, jetzt auch bei dir selbst? War es dann schon so, dass du gesagt hast, puh, also das könnte jetzt dann tatsächlich in die Hose gehen? Oder warst du immer überzeugt, diese Mannschaft auch durch diese Mentalität, durch diese Intensität, die sie immer wieder gezeigt hat, sie ist imstande, das natürlich dann auch noch auszugleichen?
Ja, es war klar, wenn es so weiterläuft wie in der ersten Halbzeit, wird es schwer, weil wir einfach spielerisch nicht so gut waren. Und wie gesagt, nach dem 1:0 oder 0:1 Rückstand, sind die Beine ein bisschen schwerer geworden, so diese Leichtigkeit, dieses Selbstverständnis war nicht da, weil wir auf einmal gesagt haben, okay, jetzt wird es schwierig gegen eine Mannschaft, die defensiv fantastisch eingestellt war, die genau gewusst hat, wie wir spielen, dass wir das noch dran, aber man hat auch gewusst in der Halbzeit, wir haben schon noch Spieler auf der Ersatzbank, die wieder frische Qualität reinbringen können. Nicht? Und das war dann schlussendlich auch das Entscheidende. Wie gesagt, es war irgendwie zu erwarten beim Rückstand, dass dann auch der Gregoritsch reinkommt, weil wir halt im Strafraum mehr Präsenz brauchen mit Flanken und so. Da ist er trotzdem der beste österreichische Stürmer, trotz Arnautovic hin und her. Aber von der Kopfballstärke, von der Größe her, von der Wucht, von der reinen, vom Torriecher ist er die richtige Nummer 9 und das hat er zum Glück gestern auch bewiesen.
Jetzt haben wir schon oft gehört, Michael Gregoric, Ausgleichstreffer gegen Bosnien-Herzegowina. Ist dann die Schlagzeile, die bleibt, nicht der Spitz von Izmir, sondern der Vollspann von Prater?
Ja, war ja höchste Zeit, glaube ich. Also, ich glaube auch, dass der Herbert Prohaska jetzt da überhaupt kein Problem damit hat. Vielleicht gibt es ehemalige Spieler, die das nicht so leicht wegstecken könnten. Aber was gibt Generes nach 26 oder 28 Jahren, dass nachher, also das ist ja viel länger her, der Prohaska spielt.
Prohaska ist noch viel.
Der ist ja schon fast 100 Jahre 50. Her,
oder? 50. Das hört er sicherlich gerne, ja.
Nein, aber ich sage, das sind ja, halt so Momente.
Aber den Vorspann vom Prater hat es ja schon gegeben.
Ja. 1997, aber das war ja
97, da war übrigens im Stadion, wo der Andi aus 40 Metern übertreibt.
Gegen die Schweden. Ja, Ravelli im Tor damals. Ja, genau. Aber entscheidend war ja dann das 4:1 gegen Weißrussland.
4-0 war es.
4-0. 4-0 verzeihung.
Da warst du noch jung.
Nein, ich war im Stadion sogar.
Du bist ja noch nicht einmal so alt.
Doch. Aber das war jetzt irgendwie, da war gefühlt alles schon erledigt. Das entscheidet, wenn die 2-1-0 gegen Schweden und beide hat der Andi gemacht. Da könnte man sagen, das ist auch unvergesslich.
Absolut unvergesslich und schaut, durch diese Erinnerungen liebe ich natürlich das Stadion, aber jetzt muss man das einzige Negative sagen, reißt endlich das Stadion nieder und baut ein neues her. Ist ja Wahnsinn.
Mit welchem Geld, Andi?
Nein, das weiß ich nicht, das ist jetzt nicht meine Entscheidung. Ich rede halt einfach nur, wenn man sich international die anderen Verbände anschaut. Schon jetzt habe ich gesehen, ich war jetzt schon länger nicht im Hauptstadion. Ist ja logisch, dass bei einem Entscheidungsspiel viele Zuschauer sind. Ja, da ist ja die Zufahrtsstraßen, die Meiereistraßen, da kommst du ja nicht einmal mehr mit dem Dreiradl ins Stadion. Abgesehen von der Abfahrt, da ist nur mehr Schienen und ja. Hin und her.
Ja, du sollst ja öffentlich also, anreisen.
Bitte, einen Wunsch hätte ich, Stadion wegreißen, ein neues, schönes hinbauen, ein enges Stadion ohne Laufbahn und dann wieder werden wir in Zukunft viel, viel Spaß haben.
Ja, ich meine, das ist jetzt auch gar nicht respektierlich. Also mir kommt vor, in Wien überall sind Baustellen, weil du sagst, man kommt gar nicht mehr gescheit zum Stadion hin, nur halt... Das Stadion wird irgendwie nicht.
Und ich bin jetzt nicht der typische Wiener Grantler, bin ich schon, sagt meine Frau immer. Ja. An dem schönen Positiven, dass wir uns jetzt qualifiziert haben, möchte ich halt anmerken, dass, glaube ich, jetzt in der Euphorie vielleicht leichter war, dass ein Stadionbau umgesetzt
wird. Nein, ist ein guter Vorschlag. Natürlich bist nicht der Einzige und wir brauchen gar nicht reden. Stadionerlebnis ist es keines. Ne? Man muss es anders betrachten, es ist schon fast historisch. Nicht? Man hat irgendwie das Gefühl, wenn man in dem Stadion ist, wow, da haben sie vor 100 Jahren schon gespielt quasi. Nicht?
Stimmt.
Das ist auch schön. Nicht?
Aber und ich muss sagen, ich hab zum Andi Ogris, der ist neben mir gesessen, habe ich gesagt, du, die Tafel ist schon so, weißt du, die Anzeigentafel, die ist schon so weit weg, wie lange geht's denn eigentlich noch?
Die war, wie also, ich damals noch gespielt habe, schon alt, oder, die Anzeigentafel?
Das weiß ich nicht, da habe ich nicht so oft drauf geschaut, aber jetzt gestern in den letzten 10, 15 Minuten, wo wir dann den Ausgleich schon erzählt haben, ist ja klar, dann schaust du öfters drauf und denkst dann, wie lange geht's denn? Und dann eben, wie der Savic am Boden klingt, ist, weil man dachte, upala, wir können nicht mehr tauschen, wie lange geht's denn noch, Andi? Und das ist schon ein weiter Weg gewesen, bis zur Anzeigentafel. Ja. Da gibt es schon modernere Stadien, wo man das besser sehen kann.
Genau. Arenen heißen sie.
Arenen, ja.
Ja, genau. Ja. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, wurde aber, glaube ich, auch schon erwähnt, der vermeintliche Ausgleichstreffer zum 1:1, Konrad Leimer, der VAR hat sich dann gemeldet. Martin, also vom Gefühl her, zu Hause bin ich gesessen, habe mir gedacht, also jetzt rennt es wirklich dann gegen uns, jetzt könnte es dann sein, dass wir uns nicht für die WM direkt qualifizieren durch das Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina. Wie ist deine Einschätzung dazu? Weil da hat es ja wirklich viele Diskussionen gegeben. Ich enthalte mich jetzt meiner Meinung, aber ich nehme an, wir sind da deckungsgleich. VAR-Eingriff, ja, nein, warum?
Also mich hat es gewundert, dass er nicht sofort gepfiffen hat.
Tatsächlich?
Nein, das Foul.
Ja, aber also, er hatte ja eine Linie, der Schiedsrichter.
Ja,
die war großzügig.
Noch 20 Minuten oder 30 Minuten war jetzt der Meinung, der hat war insgesamt, finde ich, hat mir das Spiel, er hat das nicht jetzt, das war ja nichts Aufregendes, aber er hat das, finde ich, insgesamt nicht, war ja dann einig entscheidend, zum Beispiel eine gelbe Karte für den Bosnier, das war ja kein Foul.
Er hat den Ball gespielt
und Arnautovic geht unten mit dem Kopf hin und dann kriegt der Bosnier gelb, obwohl er den Ball wegschießt, also das muss man auch erst erklären, aber okay.
Andere Geschichte.
Also ich habe mir gedacht, warum pfeift er das jetzt nicht? Und dann läuft das Spiel weiter und dann fällt das Tor. Aus österreichischer Sicht total unglücklich. Was ich mir nur gedacht habe, ist, ich glaube, weil es zweimal der Leimer war. Er hat quasi das Spiel eingeleitet mit der Balleroberung, könnte ich jetzt fast sagen, und hat das abgeschlossen. Möglicherweise war das mit ein Grund für den VAR, dass er hier tätig wird, dass das immer die Frage ist, ist es dann eben so ein klarer und offensichtlicher Fehler in der sogenannten APP, also in der Entwicklung des Spiels.
Ballgewinn und dann Angriffsphase und
direkt. Angriffsphase, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. War natürlich dann am Ende sehr überraschend, ja, dass es dann natürlich der Videoschiedsrichter da eingreift und dann der Schiedsrichter das natürlich auch akzeptiert, weil der Videoschiedsrichter ihm sagt, du, und das Trefferbild war, finde ich, eindeutig, weil wenn ich halt so hingehe, dann kann man immer sagen, das ist ein Foul. Und mich hat es nur gewundert, weil der halt hochgeht und das ist halt ein leichter Stoß. Und ja, wie oft sagen wir, ein leichter Stoß reicht aus, dass du halt dann nicht mehr zum Ball kommst.
Na, und es war einer von den zwei Außenstürmer. Die waren klar, beweglich, trickreich. Und die sind halt schon relativ leicht umgefallen. Nicht? Aber im Endeffekt ist mir das jetzt vollkommen wurscht. Ja. Ich meine, der Conny Leimer wird hassen, weil der hat das Tor geschossen. So, aber im Endeffekt
haben wir anders gelaufen, natürlich, wenn so früh ans Anstieg.
Und vielleicht war das trotzdem nochmal so ein zweiter Niederschlag nach dem Gegentor, wo du aber trotzdem dann vor der Pause nochmal die Motivation kriegst und sagst, okay, wir haben es eh, wir kriegen noch die Möglichkeiten, jetzt schalten wir erst recht zwei Gänge hoch.
Ja, aber da bin ich der Meinung, ich finde die zweite Spielhälfte, welche Chance hatte Österreich bis zum 1:1? Welche Torchance?
Naja,
keine. Also mir fällt keine ein.
Ja, es war jetzt auf beiden Seiten.
Es war schon ein Schocker, dass dieses Tor nicht gezählt hat.
Gut, absolut.
Und ich muss sagen,
keine Frage.
Wenn man nicht reden, das war sehr unglücklich aus der Sicht
aber der Nationalmannschaft. Aber ich meine, jetzt haben wir so jetzt erst recht Mentalität reingekriegt.
Darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass das ja auch eine Stärke dieser Mannschaft ist und genau, das vielleicht noch einmal hervorzuheben, diese Mentalität, weil nach dem Seitenwechsel ist die österreichische Mannschaft schon sehr mutig aufgetreten. Sie hätte sich ja auch jetzt, auch durch die Stimmung der bosnischen und Herzegowina-Fans, wie soll ich jetzt sagen, beeindrucken lassen können. Und das ist aber nicht der Fall gewesen. Aber wie erklärst du dir das dann? Das auch im Verbund mit Trainer, mit den Betreuern, mit Trainer Ralf Rangnick?
Naja, schau, mit der ersten Halbzeit war sicher keiner zufrieden. Du bist eins noch hinten in dem Entscheidungsspiel. Spielerisch war es jetzt nicht das Gelbe von Ei. Du hast gewusst, wenn wir so weiterspielen, werden wir uns nicht für die WM qualifizieren. Dann hast du eben in der Pause die Möglichkeiten, in ein paar Minuten der Mannschaft neue Informationen zu geben, vielleicht die eine oder andere Auswechslung machen. Und vor allem muss daran appellieren, dass wir jetzt mutiger sein müssen. Das war, glaube ich, das hat die erste Halbzeit nicht hundertprozentig gepasst. Wie gesagt, man hat schon gesehen, ich habe ehrlich gesagt geglaubt, dass die Mannschaft durch die Erfahrungen und durch die Erfolge in den letzten Jahren schon mit der Situation ein bisschen leichter umgehen kann. Aber eben durch das 0-1 hat man gesehen, okay, jetzt ist schon eine schwierige Situation und das ist nicht leicht wegzustecken. Und umso schöner und umso bemerkenswerter ist, dass wir das trotzdem noch ausgleichen haben können und dass wir es geschafft haben, weil in der Vergangenheit war es oft so, dass wir gesagt haben, schaut, jetzt war ein Entscheidungsspiel, wir haben es leider nicht geschafft. Und diese österreichische Mentalität hat die Mannschaft zum Glück gestern nicht gezeigt, sondern eine Siegesmentalität kann man nicht sagen, weil sie nicht gewonnen haben, aber sie haben sich für die WM qualifiziert.
So ist es.
Und das war richtig.
Das ist das Entscheidende und sie sind Gruppenerster geworden. In einer Gruppe, wo man natürlich jetzt auch sagen kann, da war auch, glaube ich, die Selbsterwartung und die Eigenerwartung der Spieler und des Staffs, dass man das ohnehin schafft. Das wurde ja auch so immer wieder auch kommuniziert. Und am Ende hat man das geschafft. Punkt. das ist das, was hängen bleibt. Dass
und da, auch verdient, muss man dann am Ende sagen.
Auf alle Fälle, brauchen wir nicht reden. Wir haben ja schon das mehrfach in diesen Podcasts besprochen. Österreich war in Top 1 gerade noch, sonst hätte es ja schon ganz einen anderen Gegner gegeben. Auch noch.
Frag nach bei den Italienern.
Ja, die waren aber in Top 1.
Und ja,
die haben Norwegen bekommen.
Ja,
aber das ist ein Pech, wenn Österreich aus Top 2 Norwegen bekommen hätte, wäre es, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger geworden. Umgekehrt kann man auch sagen, wenn Österreich in Top 2 wäre, hätten sie eben dann vielleicht Spanien, Frankreich, England, Deutschland, weiß es nicht. Alles unangenehm am Ende des Tages. Egal. So ist es. Passt. Aber das Jahr, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, oder diese Qualifikation, da war jetzt nichts dabei, wo man sagt, es war herausragend. Das kann bei einer WM natürlich dann wieder ganz anders sein. Das ist eine Turnierphase. Der Andi war bei 2 Weltmeisterschaften dabei. Das sind übrigens auch andere Gegner. Weil man muss schon noch sagen, es gibt halt Europa, Südamerika und dann halt noch die paar Mannschaften aus Asien und Afrika, die halt vielleicht dieses Niveau haben. Aber wenn ich dann höre, wer da oder sonst alles dabei ist, dann kann das auch bei der Auslosung, wissen wir in ein paar Wochen, kann es natürlich dann eine ganz andere Situation sein. Also insofern ist das ja wieder ein Neuland und da möglicherweise hat Österreich dann dort auch alle Möglichkeiten. Also, aber jetzt um die Qualifikation abzuschließen, da überwiegt natürlich die Qualifikation, die Teilnahme und zu Michi Gregoritsch wollte ich nur sagen, das freut mich insofern besonders, weil er in den letzten 14 Monaten seit der Euro eigentlich eine ganz schwierige Zeit gehabt hat. In Freiburg, der Nachfolger von Streich, der Schuster, einfach nicht auf diesen Spielertyp so gesetzt hat, im Gegenteil sogar den Landsmann Junior Adamu favorisiert hat, der wiederum bei Ralf Rangnick nicht diese Rolle spielt. Also es ist ja ganz interessant, wie Trainer eben auch herangehen an gewisse Erwartungen in der Offensivposition. Und der Wechsel jetzt zu Brøndby zunächst positiv und dann aber dadurch, dass er selbst nicht ganz fit war, kränklich war, bei der Nationalmannschaft war, Trainerwechsel war, dadurch haben andere gespielt, die haben plötzlich getroffen und auf einmal bist du auf der Ersatzbank und jetzt schießt du das Tor. Dann,
unglaubliche Geschichte.
Dann muss man sagen, dann tut es Fing und du hast auch gemerkt gestern, der Jubel, und wir kennen ihn ja doch schon, seitdem er sehr klein war, da merkst du einfach,
was ich wollte gerade sagen, dass du ihn gut kennen musst. Ich habe schon geglaubt, du hast ihm auf Wikipedia jetzt auswendig erklärt. Die ganzen Statistiken,
was du erzählst. Also das tut ihm gut und das freut mich für ihn besonders. Auch privat hat er volles Glück im Moment, ist fix liiert und so. Also es ist, da gibt es auch die positiven Dinge.
Ja, ist Martin alles weiß, oder?
Ja, der weiß.
Ja, gut recherchiert. Na, aber umso stärker dann natürlich auch, was das Mannschaftsgefüge betrifft, ist immer wieder zu hören, gestern dann auch in den Interviews, also da ist viel von gegenseitiger Liebe die Rede und natürlich dann auch gar nicht so einfach für einen Teamchef. Andi, das weißt du auch noch von der WM damals in Frankreich, die C der Nation. Toni Polster war damals jetzt auch nicht in Überform, sage ich, da hat es ein starkes Kollektiv auch von Sturm gegeben, das magische Dreieck und so weiter und so fort mit Haas, Vastic und Rheinmeier. Und umso mehr, dass Ralf Rangnick an zum Beispiel auch Michael Gregoritsch festhält. Wie wichtig ist aus Sicht eines Teamchefs, aber auch aus Sicht von Spielern, ein sicheres Teamgefüge zu haben? Auch wenn der eine oder andere vielleicht jetzt bei seinem Club nicht ständig von Beginn weg dabei ist.
Ich möchte jetzt erst einmal auf denjenigen dann kommen, wenn der dann in eine Mannschaft kommt, wo er sich wohlfühlt, weg vom Club, wo er vielleicht Probleme hat, ist für ihn wieder eine ganz andere Situation. Da freust du einfach drauf, dass du wieder in eine Mannschaft kommst, wo du in den letzten Spielen sehr, sehr erfolgreich warst. Und wenn du überlegst, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Tore er schon für Österreich geschossen hat, aber das müssen auch schon haufen
sein. Martin auswendig wissen.
23. wurde es jetzt, glaube ich, ne?
Gesagt, nicht glaube ich, du warst das
Sieg. Ich habe es gestern gehört.
Nein, aber, und auch extrem wichtige,
wahrscheinlich das Wichtigste.
Tore. Das gestern war es
ja,
wichtig.
Hätte ich
das
schon
ist,
gesagt.
Das ist ganz logisch, aber du kommst halt dann in die Mannschaft, du freust dich wieder, weil du deine Kollegen siehst, weißt genau, okay, in den letzten Spielen, in den letzten Monaten haben wir so, sind die Bewegungsabläufe, so ist wieder ganz was anderes wie beim Club. Und dann kann das schnell gehen. Also bei mir war es als junger Spieler so, ich war bei Rapid jetzt in einer guten Form, dann bin ich zur Nationalmannschaft gekommen und dann hat das nicht so funktioniert. Und dann als junger Spieler verlierst du dann natürlich auch gleich wieder das Selbstvertrauen. Weil wenn du ganz Österreich vertrittst und du willst da richtig gut performen und dann klappt das nicht, dann hast du wieder eine kleine Delle gehabt. Dann habe ich mich wieder herangekämpft, war wieder gut in Form, bin wieder zur Nationalmannschaft gekommen und es hat wieder nicht so funktioniert. Und irgendwann musst du das einmal anlegen, weil sonst wirst du nicht mehr lange in der Nationalmannschaft spielen. Und das sind halt so Entwicklungsprozesse, die diese Mannschaft in den letzten Jahren schon richtig gut gemacht hat. Ich meine, ich glaube, der Gregoritsch war jetzt schon bei 2 oder 3 Europameisterschaften dabei, bei der WM dabei. Also
da war Euro 21 und 24, wie die meisten. Aber ich glaube, du hast das Entscheidende angesprochen. Auf diesem Niveau entscheiden ja vor allem auch die mentalen Dinge. Und man hat das Gefühl und man hört es auch und man weiß es auch. Wir dürfen ja auch mit dem einen oder anderen reden und da erfahren wir das auch. Das ist ein wirkliches Team. Also da ist eine Zusammengehörigkeit, ich will nicht den Begriff Familie verwenden,
ja, aber
das ist
ja,
jetzt vielleicht übertrieben.
Ja, aber
gestern auch von Spielerseite.
Aber ja, auch privat Begriff, in einer gewissen Weise, dass man sich da auch immer wieder kommuniziert, dass man es da einfach Freundschaften gibt. Und das macht natürlich total viel aus, weil du eben, wie du gesagt hast, gerne nach Wien kommst, um dich zu treffen zum Lernen.
Aber warum ist das so?
Und dann läuft der eine auch gern.
Das so ist es.
Der eine läuft, der nimmt halt einmal die paar Meter, okay, bleib du stehen, renn für dich zurück. Und das ist eine moderne Mannschaft, die halt miteinander erfolgreich sein will. Und das brauchen wir auch, weil wenn wir ehrlich sind, bis auf den Arnautović haben wir jetzt nicht irgendeinen so Edelzangler, wo du sagen kannst, der macht aus nichts irgendeine gefährliche Situation. Also wir brauchen schon diese hohe Intensität, diesen Teamgeist, dieses Miteinander. Mhm. Und das ist auch das Schöne, dass man sieht, dass das dann so erfolgreich sein kann. Nicht? Aber da bleibe ich dabei, wenn du so wie in den letzten Jahren erfolgreich bist, ist es natürlich alles viel einfacher, weil dann hast du ja deine Hierarchie und dann der wird ja nie richtig gerüttelt, weil du einfach von Erfolg zu Erfolg weitergehst. Von EM zu EM, dann wieder zur nächsten WM. Also da brauchst du jetzt nicht. Klar braucht man den einen oder anderen Jungen, der mal wieder dazu kommt.
Im nächsten Sommer erst die WM.
Ja, für die jetzige U17 wird es leider noch
zu knapp. Über die werden wir auch noch kurz sprechen.
Ja, aber ich wollte nur sagen, da wird sich nicht verändern am Stamm, weil ich habe noch keinen Teamchef gesehen, der nicht am Stamm festhält. Da gibt es jemanden, der das am besten weiß.
Herbert Brasco,
war er sehr dankbar natürlich an Toni Polster und zu Recht am Andi Herzog.
Natürlich, Leistungsträger in der
Quali. Aber da hat sich nicht viel geändert. Im Gegenteil, es gab da noch ein paar Härtefälle wie Sabitzer, apropos der Vater vom Marcel. Der Herfried, der dann nicht mitgenommen wurde und Didi Ramos, nicht? Die auch in der Qualifikation dabei
war. Didi Ramos war, glaube ich, bei jedem Spiel in der Quali dabei und war der Erste schon dann leider nicht nominiert. Aber das ist
war die Kader auch kleiner, muss man sagen.
Nein, ja. Aber Verletzungen, ich habe gemeint damit, Verletzungen.
Ach so, ja, Kreuzbandriss
können immer passieren.
Alles noch,
also und jemand wie den Wurmbrand hat jetzt auch nicht jeder so auf dem Schirm gehabt.
Ja.
Und wir haben jetzt einen Gast zugeschaltet, um genau zu sein, den Nationalteamtrainer des Kosovo, ehemaligen Nationalteamtrainer Österreichs und Sturmmeistertrainer, Cupsieger Franco Foda. Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind.
Ja, hallo, schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Wie geht es Ihnen aktuell für das Nationalteam des Kosovo? Gab es ja gestern ein 1:1 Unentschieden gegen die Schweiz, damit Gruppenplatz 2, gut, Platz 1 war kaum noch möglich. Da hätte es schon einen 6:0 Sieg gegen die Schweizer gebraucht. Aber insgesamt jetzt der Kosovo in den Playoffs zur WM. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Verlauf? Und Sie haben ja auch Ihren Vertrag bis 2027 Dezember verlängert.
Ja, mit der aktuellen Leistung bin ich sehr zufrieden. Wir haben in diesem Jahr nur ein Spiel verloren. Von 10 gespielten Spielen. Wir haben für mich eine sehr, sehr gute Qualifikationsrunde gespielt. In einer sehr, sehr schwierigen Gruppe mit Schweiz, Schweden und auch Slowenien. Und ich glaube, direkt nach der Auslosung hätte niemand erwartet, dass wir 11 Punkte holen. Wir haben uns einen Spieltag vor Schluss schon für die Playoff-Spiele qualifiziert. Und klar, Schweiz hat extrem konstant gespielt in dieser Quali. Und insofern, glaube ich, ist der zweite Platz, haben wir das Optimum herausgeholt.
Ja, Gratulation, ist eine absolut mehr als vorzeigbare Leistung. Wie sind die Erwartungen jetzt? Playoffs, ja, Auslosung?
Jetzt muss ich Franco noch fragen, wie war die Feier gestern?
Hat es überhaupt eine gegeben?
Ja, die Feier gab es schon direkt nach den Slowenien.
Ach so, klar.
Und für mich war aber das Wichtigste einfach nochmal gestern zu Hause vor dem eigenen Publikum, ja, nochmal eine gute Leistung zu zeigen, vor allen Dingen, dass wir ein anderes Gesicht zeigen als in der Schweiz, wo wir wirklich nicht gut gespielt haben, und das hat die Mannschaft dann auch gezeigt. Wir waren auf Augenhöhe, wir haben ein gutes Spiel gespielt, hätten eigentlich das Spiel auch für uns entscheiden können, hatten die besseren Tormöglichkeiten, und ja, wir wissen ja alle hier in diesen Ländern, sind die Emotionen sehr groß, und dementsprechend wurde dann auch gestern noch einmal nach dem Spiel gefeiert.
Sehr schön, aber Sie sind fit, Sie wirken gut erholt, jetzt noch einmal auf die Playoffs zurückzukommen, also nur kurz zur Erklärung, 16 Teams nehmen an diesem Teil von Europa, spielen um 4 WM-Startplätze, im März 2026, also im kommenden Jahr, wird das dann ausgespielt, 12 Gruppenzweite sind dabei, ich weiß nicht, Martin kennt wahrscheinlich alle auswendig, Andi, den einen oder anderen wird ja auch was sagen, Italien zum Beispiel, Albanien habe ich mir rausgeschrieben, Tschechien, Ukraine, dann natürlich der Kosovo, die Bosnier, und Herzegowina. Vier Gruppensieger der Nations League, Rumänien, Schweden, Nordirland und Nordmazedonien, so jetzt habe ich schon einige aufgezählt, Frankfurter. Was sind denn so Ihre Erwartungen, Ihre Wünsche, was mögliche Gegner in den Playoffs betrifft? Oder ist das völlig egal?
Ja, ich habe keine Wünsche, weil wenn du zur Weltmeisterschaft kommen willst, dann musst du jedes Spiel gewinnen. Also es gibt ein Halbfinale, Finale, ist relativ einfach. Wir müssen beide Spiele gewinnen, egal gegen wen. Wenn wir zur WM wollen, wir sind ja in Top 3, also wir spielen gegen die Mannschaften aus Top 2. Da ist Polen, Slowakei, Tschechoslowakei und Wales, glaube ich.
Ja, und auswärts,
das sind
ne?
Die vier Gegner.
Und auswärts, genau. Ne? Ist das Halbfinale.
Und das erste Spiel ist auswärts, ja. Aber da habe ich jetzt keine großen Bedenken, weil wir haben jetzt in der Nations League in der Quali beziehungsweise in der Playoff-Spiel auswärts in Island gewonnen. Wir haben in Slowenien gewonnen, in Schweden gewonnen. Also insofern sind wir auswärts auch gut in Form und auch immer dazu im Stand, auch auswärts zu gewinnen. Aber wird schwierig, keine Frage. Trotz allem, wir glauben daran und wir werden alles versuchen, um uns dann über die Playoff-Spiele für die WM zu qualifizieren.
Und wir drücken Ihnen und Ihrem Team dazu natürlich die Daumen, ist ja ganz klar.
Franco, hat dir der Kosovo schon die Staatsbürgerschaft angeboten? Weil wow. Das hat es ja noch nie gegeben, dass Kosovo also quasi die Chance hat, so nahe die Chance hat, zur WM zu fahren.
Ich glaube, seit 2017 erst bei den Bewerbern genau. Dabei.
War noch nicht. Spielt aber für mich persönlich jetzt auch keine so große Rolle, sondern für mich war es wichtig, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt in den letzten Monaten. Das hat sie gemacht. Wir haben jetzt natürlich auch eine größere Auswahl an Spielematerial. Es haben sich jetzt gerade auch in den letzten Wochen, Monaten einige Spieler dann auch für den Kosovo entschieden zu spielen. Also jetzt mal Abdullahu oder auch Haidari, die auch hätten für die Schweiz spielen können, haben sich jetzt für uns entschieden, obwohl ich die gestern geschont habe, weil sie gelb vorbelastet sind und die gelben Karten werden ja leider in die Playoff-Spiele mitgenommen. Deshalb wollten wir da nichts riskieren und und ich hoffe, dass auch in Zukunft sich weitere Spieler für uns entscheiden und im Moment haben wir eine gute Mannschaft und deswegen glaube ich, gibt es noch Luft nach oben. Wir haben noch Potenzial, aber oft neigt man auch dazu, dann in den Emotionen dann weniger zu machen und das ist kein Problem, aber das ist halt auch so ein bisschen die Kultur und da müssen wir immer dranbleiben.
Andi, deine Einschätzungen zu den Ergebnissen?
Ja, von Andi kennt es ja mit Mannschaften, vielleicht Underdog sind. Ne?
Nein, wie man gesagt hat, die Gruppe war ja extrem schwer, extrem ausgeglichen. Und wenn du dann so eine Performance ablieferst, also der Frank hat gesagt, und diese Erfolge macht ja jetzt, du hast jetzt den Vorteil, dass dann sie wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr Spieler für den Kosovo entscheiden. Weißt, wenn die jetzt immer so ein Gruppenfünfter, Gruppensechster, na, da spielst du lieber für Schweiz oder für Österreich oder für Deutschland. Und jetzt wird es natürlich viel, viel interessanter und man sieht da, der Franco mit seiner Art und mit seiner Art als Trainer, wie er da die Dinge mit seiner Herangehensweise, wie er die Dinge halt von Beginn an steuert, mit seiner deutschen Gründlichkeit trotzdem, das passt anscheinend zum Kosovo richtig gut und darum wird er in den Playoffs eine richtig gute Rolle spielen. Ich drücke zumindest die Daumen.
Ja. Wie gesagt, wir drücken Ihnen da alle die Daumen, Ihnen und Ihrem Team. Und
er ist schon mehr Österreicher übrigens, einig.
Als mehr Österreicher als
Kosovo. Aber die deutsche Gründlichkeit hat er trotzdem.
Ich wollte den Andi gerade noch korrigieren, also mit der deutsch-österreichischen Mentalität, die funktioniert im Kosovo.
Dann passt. Sehr gut.
Genau. Und ich wollte nur sagen, die Mannschaft ist ja wirklich interessant. Da sind ja sehr viele Legionäre aus deutschen Bundesliga, italienischer Liga. Also ich finde ja, das ist ja...
Vielleicht kommt auch Donis Afdija wieder in Zukunft dazu, weiß ich nicht.
Ist sehr schwierig.
Ist sehr schwierig, okay. Gut, aber Sie werden es mit Sicherheit mitbekommen haben, das österreichische Nationalteam konnte sich gestern durch ein 1-1 Unentschieden gegen Bosnien-Herzegowina seit etwas mehr als 28 Jahren wieder für eine WM qualifizieren. Wie sehr freuen Sie sich für das österreichische Nationalteam, waren ja ebenfalls Trainer und des ÖFB. Wie haben Sie das Ganze mitbekommen?
Also das Erste, was ich nach dem Spiel gemacht habe, ich habe mein Handy rausgeholt und geschaut, wie Österreich gespielt hat und habe mich natürlich sehr darüber gefreut, dass sie sich jetzt seit vielen Jahren das erste Mal wieder qualifiziert haben. Es wurde auch Zeit. Insofern werde ich auf jeden Fall entweder mit dem Kosovo in Amerika sein oder ich werde mir Spiele von Österreich und Deutschland anschauen. Also insofern bin ich auf jeden Fall vor Ort. Und na, es hat mich sehr gefreut, weil man verfolgt ja immer die ehemalige Mannschaft auch und sind ja auch viele Spieler dabei, die auch unter meiner Regie gespielt haben. Und vor allen Dingen auch für den Kregel hat es mich extrem gefreut, dass er das entscheidende Tor gemacht hat. weil damals auch zu meiner Zeit gab es ja den ein oder anderen Experten, der ihm ja die Qualität auch abgesprochen hat. Und insofern glaube ich, ist es auch für ihn jetzt ganz, ganz wichtig, dass er das Tor erzielt hat. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Und Gratulation an den Teamchef, an Ralf, an seinen Staff, an alle Spieler. Und war eine gute Performance. Weil alle haben ja auch gesagt am Anfang, ja, es ist eine leichte Gruppe, aber heutzutage ist nichts mehr leicht. Insofern sind sie doch eigentlich sehr straight und gut durchgekommen.
Was glauben Sie jetzt im Vergleich zu Ihrer Amtszeit, waren dieses Mal die entscheidenden Dinge? Ich möchte jetzt gar nicht über die Spielausrichtung reden. Da wissen ja die ganzen Fußballexperten ohnehin, wie es richtig gemacht wird. Ist dann am Ende dann nicht ganz so einfach. Aber was glauben Sie einfach von der Entwicklung der Mannschaft her? Was waren die entscheidenden Dinge, dass es jetzt dann endlich geklappt hat?
Ja, ich glaube, es hat einfach die Erfahrung jetzt auch ausgemacht. Also zu meiner Zeit waren ja, ich habe viele, viele junge Spieler auch eingebaut. Conny Leimer, Seiwald, Baumgartner, Kalajdzic, Posch, Lina, Danso, um jetzt mal nur einige zu nennen, waren ja relativ jung. Und man merkt einfach jetzt, dass sie viel erfahrener geworden sind, spielen jetzt auch in besseren, guten Vereinen, haben allen Rhythmus, sind Stammspieler in der deutschen Bundesliga. Das hat natürlich schon auch einen Teil dazu beigetragen, dass sie jetzt dann auch sich letztendlich qualifiziert haben. Und auch der Trainer macht klarerweise, gehört immer dazu, eine sehr, sehr gute Arbeit. Und diese kleinen Mosaiksteinchen haben dann dazu geführt, dass sie sich jetzt auch seit langem wieder mal für die WM qualifiziert haben.
Franco, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Sie müssen jetzt in Kürze schon wieder weiter zum Flughafen.
Zwei Minuten noch.
Na bitte, Andi, Martin.
Ja, Deutschland hat sich auch qualifiziert. Könnte man einen Franco fragen, da kennt man sich nicht aus. Teilweise mit Hängen und Würgen gegen Luxemburg und dann an der 6:0 gegen die Slowakei, vorher gegen Nordirland Schwierigkeiten. Wie siehst du Deutschland? Wie stark oder?
Welche Rolle kann
Deutschland spielen?
Ja. Ja, gut, wir wissen ja alle, Deutschland ist immer in der Lage, sich bei einem Turnier zu steigern. Auch während der Qualifikation, und das haben sie schon auch oft genug bewiesen. Ich habe jetzt einige Spiele verfolgt von den Deutschen, auch das Spiel gegen die Slowakei gesehen, und da haben sie extrem gut gespielt in allen Spielphasen gegen den Ball. Sie waren extrem gut gepresst, waren gut im Umschaltspiel, hatten ein gutes Positionsspiel, und wenn sie diese Leistung öfters abrufen können, dann gehören sie sicherlich bei der WM mit zu den Favoriten.
Und welche Rolle kann Ihrer Meinung nach, weiß schon, die Auslosung steht noch aus, wir kennen noch nicht die Gruppengegner, aber welche Rolle kann das Team von Ralf Rangnick bei der anstehenden Weltmeisterschaft spielen? Welche Rolle kann sie einnehmen?
Ja, ich denke schon auch eine gute Rolle. Das hat sie auch bei der Europameisterschaft gezeigt. Vor allen Dingen, wenn sie gegen viel, viel bessere Mannschaften spielen, wo es dann auch mehr Räume gibt für das Umschaltspiel. Manchmal tun sie sich noch schwer, aber das war auch zu meiner Zeit so, wenn du halt gegen tiefstehende Mannschaften spielst. Aber das ist halt das Schwierigste im Fußball, tiefstehende Mannschaften zu bespielen, dann auch Lösungen zu finden, Tormöglichkeiten zu kreieren. Aber bei der WM, da gibt es halt alles, ja, Top-Mannschaften. Und wie gesagt, gegen sehr gute Mannschaften, wenn sie Raum vorfinden, mit ihrer Dynamik im Umschaltspiel, mit ihrem Pressingverhalten, gibt es sicher Möglichkeiten. Also ich glaube, dass sie zumindest ins Achtelfinale kommen.
Na bitte, das ist eine Ansage. Aber die Wunschvorstellung wäre dann, Sie sind mit dem Kosovo ebenfalls mit dabei bei der Weltmeisterschaft und dann geht es in der Gruppe gegen Deutschland und Österreich, oder?
Das wird sich nicht ausgehen, oder? Drei Europäer. Ja. Wir sind ja nicht bei der Euro.
Ja, stimmt.
Gut aufgepasst. Also zumindest ja. Österreich oder Deutschland.
Das wäre jetzt auch nicht mein Wunsch.
Ja,
ehrlich bin. Das wird so verständlich. Ja.
Also, dann sagen wir vielen Dank fürs Dabeisein. Franco Foda, alles Gute an Sie und das Nationalteam des Kosovo natürlich für die anstehenden Aufgaben. Und auch mal vielen Dank, dass Sie mit dabei waren beim heutigen Podcast.
Ja, vielen Dank, liebe Grüße und viel Spaß noch. Ciao.
Ciao. Danke sehr.
Alles Gute.
Ab geht's.
Ciao, servus.
Ab geht's für ihn ins Taxi und dann gleich weiter die Reise. Andi, Marko Arnautović, um auf das österreichische Nationalteam noch einmal zurückzukommen, hat gestern gemeint, er verlangt jetzt von den Politikern, 18. November soll ein Feiertag werden. Stimmst du ihm zu oder ist das Ganze dann schon etwas übertrieben? Wir alle kennen ihn ja, aber er ist unglaublich sympathisch.
Also. Ich glaube, da würde ihm ganz Österreich zustimmen, wenn es einen freien Tag gibt. Ja, aber das klingt eher so ein bisschen nach Diktator, weißt du, wenn es irgendwo in Afrika ist, irgendwas passiert. Nein, eh nicht. Aber ich sag mal, Herz, jetzt in Afrika ist irgendwas passiert und der Diktator sagt, okay, jetzt haben wir 3 Tage
passt nicht nach Afrika Feiertag, schauen, ne? Da kann ich ja schauen in das Land, wo die WM stattfindet.
Jetzt wird es politisch.
Der Hauptveranstalter, also der Donald, der bestimmt da gewisse Dinge, oder ich möchte wieder umgebaut das Weiße Haus und alles Mögliche. Es ist egal, jedenfalls, oder vielleicht sogar die Spielstätten werden ja auch noch geändert, wenn es ihm nicht passt.
Aber, na, vor allem, es wird spannend, der Iran ist dabei, Irak ist qualifiziert.
Curaçao? Ja.
Also, naja, na, aber ich meine, jetzt wenn wir wegen Donald Trump reden, ich glaube, Mexiko, politisch meine ich jetzt. Ich glaube, mit Iran, Irak, die werden sicher mal in der Vorrunde entweder in Kanada oder in Mexiko spielen. Genau. Weil die lassen dann nicht nach Amerika.
Ja, ich bin auch gespannt, wie das dann nachher sein wird mit den Fans. Ja, weil das ist ja nicht nur der Verein, sondern auch die Fans. Und da hat man ja schon gehört, bei der Auslosung soll es ja auch schon für einige Funktionäre kein Visum gegeben haben. Da gab es ja schon die ersten Unstimmigkeiten.
Schauen wir mal.
Ja. Das heißt, es ist leider auch doch ein politisches Thema. Aber um diese Nationalfeiertag-Geschichte anzusprechen, ich meine, ich glaube, der hat ja alle auf dem Kicker.
Aber schau.
Arnautovic, oder? Nein, ich glaube, der hat ja alle auf dem Kicker, die Journalisten, damit wir alle was zum Sagen haben. Ich meine, Entschuldigung, kann ich am 6. September 1997 auch machen zum Nationalfeiertag? Dann kann ich machen.
Frage, wie hoch ist die
15. November, Toni Polster, 15. November 1989, 3-0 gegen die DDR.
Die Entscheidungsspiele sind ja meistens im November. Ja. Dann können wir gleich einen Monat freigeben.
Wenn wie du richtig gesagt hast, wir haben ja fast keine Feiertage in Österreich.
aber um jetzt wieder vielleicht ein bisschen ernster zu werden, wie hoch ist diese Qualifikation dann am Ende einzuschätzen für die Weltmeisterschaft? Wenn wir da schon von Sachen reden wie Staatsfeiertag aber das hat Marko Arnautović, wie gesagt, nochmal wissen wir, mit einem Augenzwinkern gemeint. Aber wie hoch ist das einzuschätzen?
Na, ich glaube, dass für die nicht nur für diese Generation an Spielern, die es jetzt geschafft hat, sondern auch für die österreichischen Fußballfans, für den österreichischen Fußball extrem wichtig war, wieder dabei zu sein. Die Schotten haben sie wieder qualifiziert nach einer Ewigkeit, die Norweger haben sie wieder qualifiziert, glaube ich, alle seit 98. Ja. Und was ich damit sagen will, ist, dass sie diese Generation an Spielern, diese Alabas, Arnautović, das wird wahrscheinlich das letzte Highlight sein in ihrer Karriere, und so wie für den David Alaba, der hat die Champions League gewonnen, der hat so viele Titel geholt.
Titel.
Aber die WM mit dem Heimatland, wo du geboren wirst.
Das muss man sich einmal vorstellen.
Aber die WM in deinem Heimatland zu spielen, das ist, glaube ich, für einen Spieler das Größte, was es gibt. Ich wollte nicht so viel vorher darüber reden, weil wir haben nie bei einer Europameisterschaft gespielt. Ist auch schon toll. Aber WM ist halt doch einmal noch was anderes. Und automatisch, wenn du jetzt spielst, vielleicht gegen Brasilien oder Argentinien, Südamerikaner, ganz einen anderen Spielstil, wie wir in Europa geworden sind.
Du warst in Asien.
Die Koreaner, also nicht die Koreaner, die Asiaten, kleine, technisch perfekte Spieler, wieder ganz andere Spielweise. Und das ist halt dann die Herausforderung und auch das Coole an einer Weltmeisterschaft. Und da können wir uns richtig drauf freuen.
Ich muss nur sagen, also das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man sich qualifiziert. Natürlich auch dank der Veränderung und der Aufstockung des Turniers, weil bei 48 Mannschaften gibt es jetzt eben auch 16 Europäer, die dabei sind. Bisher waren es 12. Das heißt, das ist natürlich auch die Chance größer geworden, dass man sich qualifiziert. Das muss man schon auch sagen. Also ich sage immer Hut ab vor den Leistungen dieser Generation.
Ja, du musst aber sagen, wir sind jetzt unter die Top 12, weil wenn wir uns gleich qualifiziert,
genau.
Die anderen vier
richtiger,
sind jetzt die Playoffs.
Ich wollte nicht mehr sagen, man muss das immer in Relation aussehen. Oder 1978, wo 16 Mannschaften waren und Österreich hat sich qualifiziert für eine Weltmeisterschaft. Man muss das immer in der jeweiligen Zeit auch einordnen. Das ist mal das eine. Aber jetzt ist es eben so und deswegen ist es ganz wichtig, aber es ist vor allem auch wichtig aus zwei anderen Aspekten. Der finanzielle ist nicht zu unterschätzen. Die wirklich großen Einnahmen für die Verbände gibt es nur bei einer Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft und der ÖFB hat sehr viel investiert, ich sage nur Stichwort Campus, und hat auch noch trotzdem schwierige wirtschaftliche Zeiten vor sich und deswegen ist diese Einnahme, ich sage fast, lebensnotwendig, Punkt. Und das Zweite ist, das könnte auch bei entsprechender Umsetzung auf die Liga einen Einfluss haben, denn was bedeutet das? Es sind ja alle Spieler, die aus der Liga kommen, mit Ausnahme von Arnautović und Alaba, die quasi schon sehr früh ins Ausland gegangen sind. Dass es auch wieder in dieser Liga die Vereinsverantwortlichen erkennen, nicht so wie es im Moment ist, dass man wieder mehr österreichischen Spielern auch die Chance geben muss. Und ich meine, da rede ich etwas, was der Andi immer schon gesagt hat. Genau. Und ich glaube schon, dass das auch wieder ein Thema sein wird. Das wird auch zwangsläufig so kommen, weil auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen brutaler werden in den nächsten Jahren und nächsten Saisonen. Und ich glaube, mit dieser Qualifikation auch viele sagen, okay, wenn wir Österreicher ausbilden, haben wir ja die Chance, dass wir uns wieder für große Turniere qualifizieren. Das kann auch Einnahmen bedeuten, weil es eben auch dann Transfers bedeutet. Ja, und es gibt auch Solidaritätsbeiträge für Spieler, die beim österreichischen Club spielen und bei einer WM sind. Also ich glaube, dass dieser Aspekt nicht zu unterschätzen ist, dass es da auch für die Zukunft von Bedeutung ist, dass sich in Österreich qualifiziert hat und übrigens auch die U17 aktuell zeigt, dass man international mehr als mithalten kann.
Eins dürfen wir nicht vergessen, ich meine, bei allen Feiern und bei aller Freude, dass wir uns qualifiziert haben, aber die Fehler passieren ja immer gerade in einer guten Phase, weißt? Und darum, was er jetzt gerade angesprochen hat, U17 ist momentan mörderisch unterwegs, die haben die Engländer abgeschossen im Achtelfinale 4-0. Mit 4-0 und da spielen schon ein paar, also spielen, aber waren teilweise schon im Kader bei Manchester City und so,
Chelsea.
Bei Cup spielen, also das ist jetzt nicht irgendein Gegner gewesen, wo du sagst, naja, da haben sie mit Glück gewonnen. 4-0 ist ein klares Statement und die Burschen sind 17, die jetzt dort sind, weißt? Die sind 17 Jahre und jetzt müssen wir es endlich einmal schaffen, dass einmal die Trainer und die Sportdirektoren vor allem in Österreich den Mut haben, dass einmal von uns die Jungen auch forcieren. Und dann müssen endlich einmal die Berater nachdenken und sagen, nein, ich schicke den jetzt mit 16, 17 ins Ausland, weil jetzt gibt es eine Kohlefirma und du ziehst das ja nicht durch. Nein, lass einmal behutsam in Österreich, Step by Step, mit 16, 17, 18 Jahren spielen und dort müssen sie sich weiterentwickeln. Und dass einmal eine Schwächephase gibt, ist auch ganz normal. Aber da müssen wir es trotzdem auch durchpushen, wenn der Spieler den Ehrgeiz hat. Aber das ist in den letzten Jahren total falsch gelaufen. Und jetzt haben wir wieder die Chance, dass wir das, was eben falsch gelaufen ist, korrigieren. Und wenn wir das nicht machen, dann haben wir den Erfolg, dass wir uns für die WM qualifizieren und wieder nicht richtig nutzen können. Und dann werden wir in 5 Jahren dastehen und sagen, schade, es war eigentlich eine verpasste Chance.
Das ist die Chance für die österreichische Bundesliga auch auf Sicht eine Bedeutung zu haben. Also es ist ein ganz wichtiger Moment, ebenso wie das Thema Nationalstadion. Jetzt durch diesen Erfolg, durch diese Qualifikation könnte man unter Umständen oder sollte man eigentlich genau in diesen Bereichen komplett intensiv ansetzen.
U20 WM 2007 in Kanada. Mhm. Da sind 8 oder 9 Spieler dann in die Nationalmannschaft reingekommen. Und das war diese Mannschaft,
die Ivanovic,
eben Franco Foda, Marcel Koller,
genau.
Hanek, Jimmy Hofer,
die Euro 16
Kavlak, ne? Also, und das ist das Kapital, was wir haben. Wir müssen mit denen richtig gut arbeiten. Wir müssen natürlich schon auch nicht nur fördern, sondern man muss von ihnen was fordern auch. Die brauchen jetzt nicht glauben, weil es bei der WM so erfolgreich sein, dass in Zukunft alles easy going ist. Also sie müssen da knallhart entwickelt werden und dann werden sie auch dieses Potenzial ausspielen können. Und da dürfen wir halt keine Fehler machen.
Guter Querverweis von Andi Herzog. Aktuell läuft ja in Katar die U17-Weltmeisterschaft. Das österreichische Nationalteam steht dort im Viertelfinale, trifft am Freitag um 13.30 Uhr auf Japan. Die WM ist bei uns auf Sky zu sehen und vor allem dann natürlich die Spiele des österreichischen Nationalteams auf Sky Sport Austria oder auch auf der Homepage im Livestream unverschlüsselt können Sie ohne Probleme mitverfolgen. Da drücken wir natürlich die Daumen. Wie wichtig ist jetzt auch dieser Erfolg, weil du gesagt hast, im Zusammenhang, dass es weitergeführt wird, der Erfolg der U17 bei der WM in Katar und wie hoch ist auch dieser, das ist schon ein absoluter Erfolg, wie hoch ist auch das einzuschätzen?
Naja, du musst erst einmal für die WM qualifizieren, das ist ja schon nicht leicht, das hat die Mannschaft geschafft. Jetzt sind sie durch die Vorrunde quasi durchmarschiert. Jetzt hat man sich gedacht, okay, England, boom, das ist ein richtig, richtig schwerer Brocken. Jetzt haben sie 4-0 gewonnen, ja, von Gegner war eine rote Karte, aber trotzdem haben sie das Spiel total dominiert, weil du führst 1-0, führst 1-0 und dann hast du eigentlich mit in Überzahl, gerade gegen so einen Gegner, das kann ja nur einmal eng werden, weil dann denkst du, wir haben die Chance unseres Lebens bis jetzt, dass wir England schlagen können bei einer WM. Und das dann so deutlich zu schaffen, das ist eine absolute Qualität. Und mich freut es auch persönlich für den Hermann Stadler.
Wollte ich gerade erwähnen.
Den Teamchef extrem, mit dem habe ich auch noch bei der BIT zusammengespielt und genau. So. Also ein richtig netter Kerl und gefreut mich, dass er so erfolgreich
ist. Genau, wobei, also jetzt kommt ja Japan, ist wieder ganz ein anderes Spiel natürlich.
Das ist die WM, was ich zuerst gemeint habe. Da gibt es so viele Facetten. Jetzt hast du England, zuerst haben sie Afrikaner gehabt, jetzt kommen die Japaner. Da musst du schon von Spiel zu Spiel wieder vom Kopf her auf eine ganz neue, andere Herangehensweise anpassen und das wird auch die Challenge sein, dass sie
genau, das ist das sechste Spiel und es ist trotzdem erst das Viertelfinale, weil eben auch bei der U17 WM 48 Mannschaften sind und nach der Gruppenphase immer irgendwie noch ein 16. Finale hat. Deswegen weil wir vorhin gesagt haben, Franco Foda traut den Österreichern zu, ins Achtelfinale zu kommen. Das würde ja bedeuten, dass man auch eine K.O.-Runde übersteht, nämlich das 16. Finale, weil das kommt dann auch nächste Saison, nächsten Sommer bei der WM dazu. Und das Zweite, was mir noch fällt bei der U17, ist natürlich schon, dass du einen großen Block hast aus Salzburg. Das muss man jetzt auch sagen. Da sind natürlich auch viele Spieler, die halt täglich trainieren miteinander. Ne? Das ist nicht zu unterschätzen.
Ja. Teamgefüge,
ja.
Sind wir wieder.
Absolut. Ja. Und jetzt wird es Zeit, dass sie dann einmal in der Bundesliga spielen, ne?
Gut.
Weil wir haben die Dänen ausgebildet, die dänischen Stürmer, die zwangsläufig sehr, sehr gut sind. Die haben leider gegen Schottland verloren, also wir sind schon bei der WM. Und die jungen Stürmer, die wir ausgebildet haben, gingen in die Playoffs. Das ist jetzt ein bisschen sarkastisch. Weißt du, ich mag ja die Dänen, weil sie, und die haben ja auch Qualität. Was ich einfach sagen möchte, ist, wir müssen einmal unseren eigenen Jungen vertrauen. Und da liegt es aber jetzt nicht an die Trainer,
das ist ein Hauptpunkt.
Nicht an den Trainern, sondern das sind die Sportdirektoren gefordert. Weil dann muss ich mal sagen, okay, jetzt haben wir halt einmal zwei, drei talentierte junge Spieler drinnen, dann kannst du das eine oder andere Match vielleicht nicht so optimal laufen. Okay. Und dann muss ich aber trotzdem hinter dem Trainer stehen.
Das wollte ich gerade sagen.
Aber so, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, da wird der Trainer bestellt und der wird 4-5 Wochen später wieder entlassen, Peter Backholt. Da denke ich mir, das verstehe ich nicht.
Ja, oder bist du überhaupt in Frage gestellt, nicht? Um das geht es eigentlich. Von der Öffentlichkeit, wenn du als Trainer eben mal dreimal nicht hintereinander gewinnst oder eben verlierst. Und das muss man ganz einfach sagen, da braucht man viel mehr Rückendeckung. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Übrigens, weil du sagst Dänemark, der Juhlmann, der hat ja bei der Admira gespielt, ne?
Ja.
Genau, der war übrigens beim 2-3 und beim 2-4 gegen die Schotten entscheidend beteiligt. Also, den haben wir ausgebildet.
Ich will jetzt nur gelesen, dass er Manchester United holen wollte und er der Riesen-Tattoo von Arsenal.
Wirklich eher nicht ausgehen.
Da haben sich die Fans jetzt beschwert, also der Transfer ist, glaube ich, auch...
Das ist ein Unglück. Wird eher schwierig.
Erledigt.
Aber gute Tätowierer können da ja was anderes draus machen. Aber jetzt
da kenne ich mich nicht so gut.
Ja, jetzt wissen es die Fans.
Du musst
jetzt
Slim Helle fragen.
Ja, ja.
Kennst du Slim Helle?
Bist du tätowiert oder?
Nein.
Aber wenn du das so ausgehst.
Nein, aber Freunde von mir. Es gibt ja viele Fußballspieler, die tätowiert sind, aber...
Was heißt viele? Ich kenne keinen, der nicht mehr tätowiert ist. Bis einmal Ronaldo, das ist ja schon...
Ja, was? Und Andi Herzog.
Nein, ich bin nicht tätowiert.
Na, sag ich ja.
Du, ach so, ja,
Ronaldo, ja, ist jetzt nicht tätowiert. Ja. Aber ansonsten, aber noch kurz zur U17 österreichischen Nationalteam zurückzukommen. Was traust du der Mannschaft von Hermann Stadler jetzt zu? Alles, oder? Dürfen wir jetzt schon
ja,
also Erwartungen nicht, aber Hoffnungen.
Nein, aber die Mannschaft muss jetzt ein Selbstvertrauen haben. Und das ist die Frage, ob ich ein Selbstvertrauen habe. Aber ich glaube auch so, wenn du jetzt vor dem Turnier die erste Ansprache gehört hast vom Kapitän, also mit 16, 17 Jahren, wie der in der Kabine gestanden ist und gesagt, wir haben Deutschland geschlagen, wir haben uns gegen die Spanier qualifiziert, vor wem sollen wir jetzt noch Angst haben? Haben wir gedacht, ja, das ist eigentlich schon extrem reif, super Ansprache, aber ihr müsst es am Platz umsetzen. Mhm. So, jetzt haben sie 4 Spiele, 4 Siege und wenn sie diese Mentalität beibehalten, können sie gegen Japan sicher auch gute Leistungen und ein super Resultat erzielen. Und
5 Siege
sogar. 5 Siege schon?
Ja, 3 Gruppe. 16. Finale.
Was war das 16. Finale?
Das war das gegen Tunesien, oder?
Ah, Tunesien, das habe ich jetzt total vergessen. Mhm. Stimmt.
Ja. Nur ein Gegentor. Nur ein Gegentor gegen Neuseeland, nicht, wo das im dritten Gruppenspiel war, wo ich jetzt sage, das muss man anders bewerten.
Also, wir drücken auf jeden Fall der Mannschaft von Hermann Stadler die Daumen, auch dem österreichischen U17-Nationalteam. Wie gesagt, am Freitag 13.30 Uhr geht es im Viertelfinale gegen Japan, zu sehen bei uns auf Sky Sport Austria. Sollten Sie auf gar keinen Fall verpassen. Kommen wir noch einmal kurz auf das österreichische Nationalteam zurück, um den Bogen da vielleicht noch einmal zu spannen. Es ist dann oft zu hören, Plan B im Fußball, haben wir jetzt auch schon gehört. Das Schwierigste ist, gegen einen tiefgehenden Gegner Lösungen zu finden. Ich fange da jetzt gar nicht mit Plan B an. Aber was sollten, was müssen vielleicht die Lehren aus dieser WM-Qualifikation für das Team von Ralf Rangnick sein?
Ja, ich glaube schon, dass man jetzt gesehen hat, dass die Bosnier gestern in der Defensive richtig gut gearbeitet haben, weil wir schon auch genau wissen, dass der eine oder andere Ablauf, der die österreichische Nationalmannschaft in den letzten Spielen oder in den letzten Jahren richtig gut gemacht hat, dass man da wieder ein bisschen andere Facetten reinbringen muss. Aber wir können jetzt nicht irgendwelche Außenstürmer herbeizaubern, die da extrem stark im 1 gegen 1 sind. Ich glaube, bei der WM darf man nicht vergessen, erstens ist im Sommer in Mexiko und dann an der Ostküste, da kommt einmal eine klimatische Geschichte dazu, die kann man jetzt noch gar nicht einschätzen.
Kann auch sehr brutal heiß werden, haben wir auch bei der WM, der Club-WM gesehen.
Und was, glaube ich, am schönsten oder am besten wäre, wenn wir nicht in Mexiko spielen, weil Mexico City liegt auf über 2200 Meter Seehöhe. Da habe ich mit Amerika ein paar Mal gespielt und das ist ein Albtraum. Also muss ich da ehrlich sagen, da hängen die Spieler vor dem Spiel mit den Sauerstoffflaschen und sitzen sie in der Kabine herum. In der Halbzeit kriegen sie Sauerstoff. Nach dem Spiel auch wieder. Und ich kann da nur sagen, ich war Co-Trainer bei Jürgen Klinsmann und da haben wir halt so eine interne Absprache gehabt, dass halt ich immer aufhupfe von den Schiedsrichter schimpfe oder den Linienrichter.
Ist die Luft?
Waren irgendwas ich. Und ich war eine fragwürdige Entscheidung und ich sprinte im Saft meines Lebens, sprinte 20 Meter vor und schreie halt ein ins Spielfeld und auf einmal ist mir schwindelig geworden. Es war Wahnsinn, man dachte, jetzt kippe ich auf der Outlinie umhalbert und haben mich wieder. Bin wieder zurückgegangen, bin zurückgetaumelt, habe mich hingesetzt, habe ich gesagt, Jürgen, da in der auf 2200 Meter See, das musst du übernehmen, weil das bin ich nicht gewohnt. Ich komme zwar aus Österreich, Land der Berge, Land
also
der Seen,
aber das ist was anderes. Da wünsche ich einmal, dass der WAC ein Trainingslager in Mexico City macht, weil bei den Schiedsrichterentscheidungen sind die ja sehr aktiv alle auf der Bank. Also egal, wie jetzt du gerade trainierst. Ja, aber besonders. Das wünsche ich, könnte ich jetzt kurz sagen.
Aber, ja, aber sonst ist Mexiko ein schönes Land, kann ich vielleicht
was ich ansprechen will. Wie gesagt, da hast du Südamerikaner dabei, die Europäer kennen wir eh gut, dann hast du Asiaten, Afrikaner, es sind ganz andere Spielweisen. Das Einzige, was wichtig ist, was wir zu meiner Zeit 90 und 98, das war also ein Fehler gewesen. Wir waren von Beginn an nicht mutig genug. Wir waren glücklich, dass wir uns für die WM qualifiziert haben und das erste Spiel ist da, das Eröffnungsspiel, das gleich gewonnen wird. Und nicht, dass dann Gegner gut redet und Jesus, nach Kamerun ist aber stark, weil die haben wir beobachtet. Genau.
Überhaupt.
Von Beginn an unser Spiel durchziehen, egal welcher Gegner, und das war aber in den letzten Jahren so und das macht mir auch sehr zuversichtlich.
Also ich glaube, dann wissen wir in 2 Wochen bei der Auslosung, ja. 5. Dezember, müssen wir schauen und hoffen, dass es, dass es nicht Mexiko wird, sondern dass es vielleicht, wenn schon
ein Europäer
wenn schon nicht, werden. Am besten wäre wahrscheinlich Vancouver oder so irgendwo in Kanada. Da hat man
Los Angeles.
Da hat man nicht die Probleme bei der Einreise oder Los Angeles, vielleicht Kalifornien ist immer nett, dort ist auch... Dort steht die Welt auch noch, wie man es sich wünscht. Ja. Jedenfalls, das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, weil du sagst, auf die Frage Qualifikation, was kann man mitnehmen?
Ja.
Ich würde sogar sagen, man muss vor allem was mitnehmen aus der Euro im Vorjahr. Weil da war, finde ich, schon im Gegensatz zur 98er-Generation die Euphorie da und dieses Selbstbewusstsein. Und ich finde, das sollte man auch diesmal wieder haben. Also das habe ich ja bei der österreichischen Nationalmannschaft nicht gesehen. Aber ich glaube, das Entscheidende wird sein, wenn dann die Euphorie so groß ist wie vor dem Türkei-Spiel, dass man dann auch die richtigen nüchternen Entscheidungen trifft, dass es dann vielleicht tatsächlich eine echte Erfolgsstory wird, dass man eben über die Gruppenphase hinaus auch noch in der K.O.-Phase eine Rolle spielt. Und das würde ich mir wünschen.
Und ich glaube, unserer Spielweise kommt fast entgegen, wenn wir doch gegen gute Gegner spielen.
Ja, hat der Franco Foda gesagt.
Also jetzt Paraguay oder so, Südamerika, die kennst du nicht so, die verteidigen gut. Also da war es schon besser, wenn es gegen irgendeine Mannschaft spielst, die eben, ja, wie es der Franco gesagt hat, die nach vorne spielen, die uns dann die Räume geben, wenn wir einen Ballgewinn haben, weil das ist unsere Stärke. Schwierig für uns, das hat man gestern auch gegen Bosnien gesehen, wenn der Gegner richtig gut hinten verteidigt und wir ja dann einfach auf kleinen Räumen uns durchsetzen müssen, durchtrippen oder durchkombinieren, das ist nicht unser DNA. Das war es vielleicht früher, das Wiener Scheiberl-Spiel, aber das hat sich jetzt alles geändert.
Ja, und ihr glaubt beide, dass sich vom Kader her gar nicht mehr so viel verändern wird. Noch ganz kurz eine Personalie. David Alaba haben wir gestern gesehen, war nicht ganz fit, konnte nicht mitwirken. Andi, glaubst du, hätte ihn, wenn es wirklich dann noch hinten raus knapp geworden wäre, ist es ja auch mit dem 1:1, hätte immer was passieren können, aber dann war kein Wechsel mehr möglich. Glaubst du, war das eine Überlegung, ihn überhaupt zu bringen? Und in weiterer Folge, wie wichtig wird David Alaba noch für das österreichische Nationalteam wieder werden?
Also in Bezug auf das gestrige Spiel kann ich nicht viel sagen. Ich habe gesehen, wie er für uns aufgewärmt hat. Am Anfang noch mit Laufschuh, dann hat er eben normale Fußballschuhe auch gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie der Fitness-Level gewesen war, weil so in, ja, vielleicht die letzten 5 oder 10 Minuten, wenn du nichts mehr zum Verlieren hast, dass du vielleicht in das Risiko reingehen kannst, weil eins ist klar, und jetzt bin ich bei der zweiten Frage, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn wie ein bisschen Brot, weil von hinten die Spieleröffnung, wenn er den Ball hat, der spielt den Ball durch 2, 3 Linien durch, zum Mittelstürmer oder zu einem offensiven Spieler. Das hat gestern auch gefehlt, aber es ist ja klar, er muss wieder richtig fit werden, das ist klar. Und dann so, Stellvertreter ist natürlich ein anderer Typ, der war ganz wichtig, eben gegen Dzeko oder gegen Tabakovic, gegen die Großen, weil da hat er viel Zweikämpfe und auch Kopfballduelle gewonnen, aber Spielaufbau ist halt wieder eine andere Geschichte.
Genau, also unterschreibt das, was der Andi sagt, der erfolgreichste Fußballspieler Österreichs, David Alaba, wir wünschen ihm, dass er so fit ist, dass er dieser Mannschaft auch helfen kann. Absolut. Denn das Schlimmste wäre, wenn Alaba und Arnautovic dann spielen aufgrund ihrer Verdienste und weil es eben das Ziel war, von ihnen einmal bei einer WM zu sein und der Teamchef, wir wissen ja, ein gutes Verhältnis.
Stichelt er dagegen? Toni Polster?
Gegen mich stichelt er, weil der Grazer damals die Grazer nicht gespielt haben. Weißt du?
Was ich vorher erwähnt habe.
Ja, eben. Ich hätte mir Andi gewünscht, dass seit CE nicht die Probleme macht, weil dann wäre Österreich auch vielleicht...
Na, Weltmeister geworden
ist. Wahrscheinlich, das ist ja klar. Aber das finde ich, das ist das Wichtigste, weil natürlich dann schon die Mannschaft besser wird, aber es ist ja auch nicht gut, wenn es unter Umständen so ist, dass die halt dann spielen, weil halt der Lebenstraum am Ende der Karriere erfüllt wird, ein WM-Spiel oder mehrere zu haben, aber vielleicht nicht die Qualität mehr so bringen aufs Spielfeld, wie sie es könnten. Und deswegen wünschen wir vor allem diesen beiden Spielern, dass sie hundertprozentig fit sind. Und bei David Alaba natürlich auch zu dem Zeitpunkt, dass er weiß, wie seine Karriere weitergeht oder ob sie überhaupt weitergeht, weil der Vertrag bei Madrid endet im Sommer.
Das gleiche Geschichte ist bei Portugal seit Ewigkeit mit Ronaldo. Nein? Jetzt haben sie 9-1 gewonnen, sagen alle, ja, vielleicht sind es ohne Ronaldo besser. Dann spielen sie bei einer Endrunde, spielen 0-0 und dann sagt man, ja, aber der Ronaldo hätte wahrscheinlich wieder einen reingehauen. Und da, das ist die Krux der Geschichte, man weiß es erst immer nach dem Spiel.
Im Nachhinein sind wir alle gescheiter.
Im Nachhinein ist immer gescheiter. Schau, ich kann ein Beispiel noch sagen, damals gegen Israel in Israel, gell, da habe ich nicht gut gespielt und dann habe ich in der letzten Minute das Freistoßtor geschossen. Teamchef Otto Baric und der kommt nach dem Spiel zu mir und sagt, schauen Sie, Andreas, waren Sie heute nicht gut, aber bin ich alte gute, schlaue Trainer. Hätte ich sie müssen nach 60 Minuten austauschen, habe ich aber gewusst, wenn einer noch durchschießen kann, ist es Andi. Ha, bin ich guter Trainer, oder? Sage ich, bravo Trainer. War das richtig gemacht? Thema erledigt. Wär's nicht passiert, hätte er einen Fehler gemacht. Aber das ist der Fußball, das ist der Trainerjob und das kann man das vorher nicht wissen.
Otto Baric war ein überragender Trainer. Das steht absolut außer Frage und es steht auch außer Frage, also das österreichische Nationalteam mit Cheftrainer Ralf Rangnick konnte sich seit etwas mehr als 28 Jahren wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Unsere Freude darüber.
Und gratulieren wir noch einmal recht herzlich.
Gratulieren recht herzlich. Absolut. Jeden Betreuer, jeder, der daran beteiligt war, überragende Leistung. Und am Sonntag zum Beispiel Sturm Graz empfängt den LASK. Du bist im Studio mit dabei.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß die Auslosung jetzt noch nicht auswendig. Ich muss mich erst dann am Freitag, Samstag werde ich mich darauf vorbereiten und dann freue ich mich auf tolle Spiele, tolle Tore und junge österreichische Spieler, die wieder nicht spielen werden.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen, werte Fußballfans, recht herzlich fürs Dabeisein bei einer weiteren Folge von der Audiobeweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria. Machen Sie es gut, verpassen Sie, wie gesagt, nicht den Auftritt des österreichischen U17-Nationalteams bei der WM in Katar gegen Japan am Freitag. Dazu steht dann auch noch am Wochenende die nächste Bundesliga-Runde in Österreich an. Also vielen Dank fürs Dabeisein, verbringen Sie noch einen guten Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.